ersten Hauptteil, den Versen 3 bis 26, hat sich der Apostel eher mit persönlichen Angelegenheiten befasst. Er zeigt sein Interesse an dem Ergehen in Philippi und lässt die Philipper Anteil nehmen an dem Ergehen in Rom. Jetzt kommen Aufforderungen. Eigentlich ist es eine fortlaufende Aufforderung von 1, Vers 27 bis Kapitel 2, Vers 16. Aber es sind doch drei verschiedene Abschnitte, die sich mit dieser Aufforderung befassen. Und es geht im Allgemeinen hier zunächst um Einmütigkeit nach außen, dann Einmütigkeit nach innen und dann geht es wieder um den Wandel vor der Welt. Also im Ganzen geht es darum, dass man dem Evangelium, der Christusbotschaft entsprechend lebt. Wir haben zweimal den Ausdruck Bürgerschaft oder Bürgertum in diesem Brief. In Kapitel 1, Vers 27 denkt der Apostel an unser Leben hier in dieser Welt. Wir sind in dieser Welt zu Hause mit unserem Leibe. Und in dieser Welt sollen wir ein Leben führen, das dem Himmel, der Botschaft aus dem Himmel entspricht. Eigentlich aber sind wir nicht in dieser Welt zu Hause, sondern im Himmel. Und wir sollen bedenken, davon spricht er in Kapitel 3 gegen Ende des Kapitels, unser Bürgertum ist im Himmel. Dort sind wir eigentlich eingetragene Bürger. Und dorthin geht unser Leben. Wir sind hier nur unterwegs. Das soll man bedenken. Nun, in Kapitel 1, Vers 27 bis Ende des Kapitels ruft der Apostel auf zu einem der Christusbotschaft entsprechenden Lebenswandel. Wie lautet die Aufforderung eigentlich? Dazu lesen wir den ersten Teil von Vers 27. Lebt nur in einer Weise, die würdig ist der guten Botschaft Christi. Oder wir könnten auch sagen, wandelt nur würdig. Aber heute gebraucht man dieses Wort weniger, wenn wir von Wandeln oder von einem Wandel sprechen heute, dann ist das eine Veränderung. Etwas wandelt sich und wir sind mit dem Wandel der Zeit vertraut. Aber früher hat man die Lebensweise einen Wandel genannt. Das entspricht auch dem Grundtext. Aber heute spricht man eher von einer Lebensweise oder von einer Lebensführung, von einem Lebenswandel. Das kleine Wörtchen nur ist hier bezeichnend. Das weist auf die Wichtigkeit dieser Aufforderung hin. Diese Aufforderung ist eine grundsätzlich alles abdeckende Aufforderung. Damit ist fast alles gesagt. Wir sind solche, die zum Glauben an das Evangelium gekommen sind, an die Christusbotschaft. Und jetzt gilt es, ein entsprechendes Leben zu führen. Hier erinnert der Apostel an die Ethik. Es gibt zwei Seiten des Christseins. Die Dogmatik, das ist das, was wir glauben, das ist die Wahrheit, wie Professor Althaus es überschriftet hat. Wenn er seine Dogmatik schreibt, dann geht es um die christliche Wahrheit. Das, was verkündet und geglaubt wird. Und das ist die Grundlage. Das ist die Wahrheit Gottes. Und sie ändert sich nie, sie bleibt dieselbe. Das kennzeichnet unser Leben. Aber nun gilt es, auch nach dem Muster des Alten Testamentes, entsprechend zu leben. Denn es wird nicht nur gelehrt, um etwas zu wissen oder zu erkennen, sondern es wird gelehrt, um zu tun. Unsere Auseinanderklappung von Theorie und Praxis kennt die Schrift nicht. Und diese immer wiederkehrende Frage, wie sieht das in der Praxis aus, das ist Theorie, ist eigentlich nicht biblisch. Manchmal, wenn diese Frage gestellt ist, fühle ich oder hätte ich gern geantwortet, ja, dies ist die Praxis, die ich jetzt sage, ja, das ist nicht Theorie. Das ist die Wirklichkeit. Es gibt nicht eine Auseinanderklaffung von Theorie und Praxis. Natürlich kann man eine Wahrheit stehen lassen und nicht im Gehorsam leben, aber nach der Schrift hat man diese Wahrheit dann vielleicht nicht erkannt, oder wenn man sie erkannt hat, glaubt man nicht. Das gibt es nicht in der Schrift, dass man mit dem Kopf glaubt, aber nicht mit dem Herzen. Der Kopf, wie ich schon in diesen Tagen sagte, ist im Herzen, das Herz im Kopf. Entweder glaubt man oder man glaubt nicht. Man sagt, dass man glaubt, aber man glaubt wirklich nicht. Ja? Also das sind einige Aspekte in Verbindung mit der christlichen Wahrheit, die wir uns merken sollten. Hier geht es nun um die Ethik, das heißt um das Tun entsprechend der Wahrheit, die wir erfahren haben. Lebt nur in einer Weise, die würdig ist der guten Botschaft Christi. Würdig ist ein Wort, das uns sehr schnell an etwas Ehrwürdiges erinnern könnte. Aber hier geht es um den Begriff des Entsprechens. Und wenn wir wieder die Bedeutung des griechischen Wortes hervorheben wollen, dann könnten wir an eine Waage denken. Auf der einen Seite ist das Evangelium und auf der anderen Seite ist die Lebensweise, die dieses aufwiegen soll. So wie wir gelehrt worden sind in Christus, so wie Jesus Christus gelebt haben, hat, so soll es auch bei uns aussehen. Also das ist die Aufforderung. Und jetzt motiviert der Apostel gleich. Paulus ist ein Lehrer, ein guter Lehrer. Er sagt ganz klar, was gesagt werden soll. Und wenn es um das Handeln geht, dann motiviert er gleich. Das haben wir in der Mitte von Vers 27. Damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre und so weiter. Also, er weiß, dass die Philipper ihm zugeneigt sind. Da braucht er nicht viel zu sagen. Er hat sie getröstet über ihre zurückhaltende Einstellung, das heißt, sie hatten ein bisschen Angst und Hemmungen, dass sie vielleicht dem Apostel Paulus nicht wohlgefällig waren. Er sagt, ich tröste euch, ich liebe euch, ich bin zufrieden mit euch, ihr habt mich unterstützt, wir haben Gemeinschaft gehabt im Evangelium. Aber nun kommt er doch noch auf das Leben im Alltag zu sprechen. Und dann sagt er, wenn ich bei euch wäre, wie würdet ihr dann leben? Ihr habt mich in Hochachtung. Also, wenn ich unter euch wäre, wie würdet ihr euch dann verhalten? Tut das auch so, wenn ich jetzt nicht bei euch bin. Ich werde von euch hören, sagt er. Es werden Leute berichten, entweder aus Philippi oder vielleicht aus Thessalonich, wenn sie durch Philippi reisen. Der Verkehr war damals auch sehr stark. Und Christen sind auch herumgereist, haben Grüße bestellt und so weiter. Irgendwie wird der Apostel schon erfahren, wie es in Philippi zugeht. Und dann sagt er, sorgt dafür, dass diese Nachrichten solche sind, die mir Freude bereiten werden. Das ist sein Anliegen. Ich möchte froh sein über euch. Und jetzt kommt das Dritte. Was schließt diese Aufforderung ein? Womit haben wir es hier zu tun? Jetzt expliziert, das heißt, verdeutlicht der Apostel, worum es geht mit einem oder bei einem dem Evangelium entsprechenden Wandel oder einer Lebensführung. Erstens, immer noch in Vers 27, aber jetzt näher zum Ende, dass ihr feststeht in einem Geiste. Wenn wir dem Evangelium entsprechend leben, dann stehen wir in einer Lebensgemeinschaft. Wir sind nicht alleine. Das heißt, wenn ein Christ mal ganz alleine stehen muss, dann hat der Herr das so geführt und dann hat er niemanden und dann muss er ganz alleine stark sein. Aber normalerweise sind Christen in der Nähe voneinander, auch wenn es nur einige sind. Und wenn dann etliche da sind, sollen sie eine solidarische Gemeinschaft bilden. Zuerst im Geiste, und dann in der Seele. Das sind die zwei Aspekte, die in Vers 27 genannt werden. Dass ihr feststeht in einem Geiste. Das dürfte an die Einmütigkeit oder an die einstimmige Haltung erinnern. Das heißt, wir sollten ähnlich denken. Wir sollten nicht verschiedene Auffassungen sein. Wir sollten wie ein Geist sein. Der Geist ist die innere Person, die Person selbst. Und Paulus wünscht, dass die philippischen Christen dastehen wie eine Person, die einheitlich denkt. Und das zweite ist, mit einer Seele zusammenringt. Hier steht das Wort Seele. Was ist der Unterschied zwischen Geist und Seele? Manchmal ist kein Unterschied. Manchmal werden sie auswechselnd gebraucht, um den ganzen inneren Menschen zu beschreiben oder zu kennzeichnen. Aber hier scheint der Apostel sie im Unterschied zueinander zu gebrauchen. Das kann man. Wenn Geist und Seele einander gegenüberstehen, beziehungsweise nicht dasselbe bedeuten, dann haben wir es bei dem Begriff Geist eher um das mit dem rein Geistigen, mit der Persönlichkeit selbst zu tun. Und da denken wir oft auch an das Denken, das diese Person steuert. Das Denken ist das, was uns steuert. Wenn wir an die Seele dann denken, im Gegensatz zum Geist, dann ist das immer noch die innere Person, aber dieses Mal in Verbindung oder verzahnt mit dem Leib. Die Bibel kennt nicht einen Menschen, der aus drei Teilen besteht. Wenn wir an Teile denken, hat der Mensch nach der Auffassung der Schrift nur zwei Teile. Er hat einen inneren Menschen und ein Gefäß, einen äußeren Menschen. Wieso kommt es denn, dass manchmal mehr als zwei Teile bzw. zwei Begriffe stehen? Nun, einmal können drei Namen oder Bezeichnungen stehen, manchmal vielleicht auch vier oder fünf oder sechs. Wir dürfen da nicht einfach willkürlich wählen. Was die Teile betrifft, hat es nur zwei. Wenn jetzt drei genannt werden, das kommt zweimal vor, Geist, Seele und Leib, und hier werden Geist und Seele genannt, dann geht es bei Seele um die Verzahnung des Geistes mit dem Leib. Das heißt, hier geht es um die Bewegung des Geistes. Der Geist gebraucht den Körper wie ein verlängertes Instrument. Der Geist benutzt den Körper. Und über die Seele, wenn Seele etwas Spezielles ist, oder Seele ist da die Verzahnung. Sie selbst ist nicht eine Substanz, so wie meine verzahnten Finger nicht eine neue Substanz ist. Nehme ich die Hände auseinander, habe ich immer nur zwei Teile, nicht wahr? Wenn ich sage, meine rechte Hand ist der Geist, meine linke Hand ist der Leib, wenn jetzt Seele und Leib verschieden gebraucht werden, dann ist die Verzahnung die Seele. Das heißt, genau genommen, diese Finger hier, nicht diese. Die Finger meiner rechten Hand sind dann Seele, aber es gehört alles zu dem inneren Menschen. Nur im engeren Sinne wird jetzt Geist im rein geistigen Sinne gebraucht. Und dieser innere Mensch ist dort Seele, wo er mit dem Leib verzahnt wird, wo er den Leib gebraucht. Und das spricht von Dynamik, von Tat. Paulus fordert diese Leute auf zu einer Tat, zu einer Lebensweise. Das beginnt mit dem Denken, mit der Einstellung, mit der rein geistigen Haltung. Aber nun geht es über das Seelische, wo der Leib mit einbezogen wird. Und da sagt der Apostel, Christen sollen in einer einheitlichen Dynamik dastehen. Wollen wir das versuchen persönlich anzuwenden, hier in Ettlingen? Wie sieht das aus, wenn alle Christen in einer Gemeinde, in einer Gruppe von Christen, eine einheitliche Dynamik bilden, nicht zwei? In Kapitel 2 wird er sagen, handelt nicht nach Ränkesucht. Wie viel Parteitum gibt es doch unter Christen, nicht wahr? Diese Partei, die Partei, die Partei, manchmal zwei, manchmal drei, manchmal vier. Wie viel Schwierigkeit bereitet das nicht? Das ist wie Sand im Getriebe. Paulus will das nicht. Warum will er das nicht? Weil der Heilige Geist das nicht will. Weil Gott das nicht will. Paulus spricht hier, wie wenn Christus sprechen würde. Er sagt, was ich sage, sagt der Herr. Der Herr will das nicht. Es ist nur ein Herr da. Wir haben nicht zwei Herren, sodass eine Partei dem Herrn dienen würde und die andere Partei dem Herrn. Wir haben nur einen Herrn, der uns anführt. Mit einer Einstellung, mit einer Dogmatik und mit einer Ethik, mit einer Dynamik sollen wir dastehen in dieser Welt. Die Welt beobachtet uns. Wir kommen zu Vers 28. Oder noch nicht ganz? Doch. Vers 28 und 29 sagt der Apostel weiter, was es heißt, eine der Christusbotschaft entsprechende Lebensweise zu führen. Da heißt es, und euch in keiner Weise einschüchtern lasst. Nun, wir kennen Opposition kaum. Vielleicht kennen Sie das persönlich in Ihrem Leben an Ihrer Arbeitsstelle. Aber ich nehme an, dass die Gemeinde in Ettlingen nicht als solche Widerstand erlebt in Ettlingen. Wenn das so ist, dann informieren Sie mich bitte. Das gibt es in einigen Orten, wo die ganze Gemeinde Opposition erfährt von der Welt. Das kann es auch hier in Deutschland geben. Aber normalerweise ist das nicht der Fall. Aber wir sollten uns darauf einstellen. Wir sollten zusammenstehen und uns nicht einschüchtern lassen, wenn Opposition kommt. Denken wir, damit das deutlich wird, an unsere Geschwister in Stressgegenden. Heute ist es seit anderthalb Jahren etwa oder seit einigen Jahren eigentlich schon aufgelockert. Aber wir alle wissen noch um die Berichte, die aus dem Osten kamen. Und dann galt es für die Geschwister dort, sich nicht einschüchtern zu lassen. Ich habe manche von diesen Schwestern kennengelernt und bei einigen habe ich den Eindruck, das war so bei ihnen. Sie blieben mutig. Bei anderen aber habe ich den Eindruck, sie haben sich doch einschüchtern lassen. Ich habe einmal von einer Frau, von einer Christin in China gehört. Als es vielleicht so am schlimmsten war damals, dass sie sich kein Blatt vor den Mund nahm und dass sie mutig Zeugnis ablegte für Jesus Christus. Sie ließ sich nicht einschüchtern. Es hat ihr einiges gekostet. Einigen hat es das Leben gekostet. Andere wurden gefoltert und so weiter. Der Herr führt da ganz verschieden. Aber egal, was passieren wird, sagt Paulus, und er weiß ja, wovon er spricht. Er kommt ja aus dem, dieses Wort kommt aus einer Stresssituation. Er sagt, macht, gleichsam könnt ihr sagen, macht das so, wie ich das tue. Ich lasse mich nicht mundtot machen. Ich spreche weiter mit den Soldaten, die mich gefangen halten. Was immer dabei rauskommt, ich lasse mich nicht einschüchtern. Seid auch so. Lasst euch nicht still mundtot machen. Allerdings, an dieser Stelle gilt es, etwas zu sagen, das auch in der Bibel steht. Die Bibel spricht nicht nur von einem kühnen, mutigen Zeugnis angesichts von Opposition. Die Bibel kennt auch das Weglaufen, das Fliehen. Sie kennt auch die Vorsicht. Aber jetzt müssen wir vorsichtig sein bei der Betrachtung dieses Aspekts. Wir dürfen das nicht zum Vorwand nehmen, jetzt diesem Wort entgegenzuhandeln. Es gibt eine Vorsicht, bei der man dennoch sich nicht einschüchtern lässt. Einige Missionare, als China eigentlich zumachte, blieben dort, einige gingen weg. Sie nahmen die Gelegenheit, bei Zeiten davonzukommen. Bei Missionaren ist das schwierig, wenn die Politik sich ändert. Die sind sich auch nicht immer einig. Und das ist an dieser Stelle auch nicht so schlimm. Denn das ist eine Führung, ob ein Missionar da bleiben soll oder nicht. Eine persönliche Führung. Ich weiß von einem Missionaren Bartel, der meinte, er sollte in China bleiben. Der Herr hat ihn jahrelang gebraucht. Schließlich ist er dann aber doch außer Landes gegangen. Das ist eine persönliche Führung. Wie das nun geschieht, ob man flieht oder nicht, man sollte das nicht tun aus Feigheit, sondern durch Führung Gottes. Jesus selbst sagt zu seinen Jüngern, Es wird Opposition kommen und dann werdet ihr fliehen müssen. Das weiß er und das ist nicht verkehrt. Nur soll man nicht so weglaufen, dass man von Jesus wegläuft und sich geniert, seinen Namen zu bekennen. Dort, wo man hinkommt, soll man dann neu von Jesus erzählen. Also die Spannung zwischen Kühnheit und Vorsicht bleibt. Aber wir sollen, wenn wir von dieser Spannung sprechen, nicht hier einen Vorwand suchen, gegen diesen Text oder diesen Text aufzuheben. So darf das nicht sein. Es gibt noch einiges in diesen Versen, das es zu beachten gilt. Lasst euch in keiner Weise einschüchtern von den Widersachern, was ihnen ein Anzeichen des Verderbens ist, euch aber des Heils. Es kursiert in einigen Christen die Auffassung, dass Macht etwas Böses wäre. Die Auffassung, dass Justiz oder Vergeltung verkehrt wäre. Es gibt ja eine Überbetonung des Pazifismus oder des Einsteckens. Darf ich einmal sagen, dass Christen, wenn sie gesund sind, wenn sie gesunde Christen sind, ein verfeinertes Justizgefühl haben? Christen sollten nach Vergeltung rufen. Ist das zu viel gesagt? Christen sollten alles das hassen, das Gott hasst. Und wenn mein Gott gegen Sünde ist, dann bin ich gegen Sünde. Und Paulus sagt, wenn eure Feinde euch Schwierigkeiten bereiten, dann ist das Sünde. Sie sind gegen Gott. Sie sind seine Heilsbotschaft. Und sie werden dafür bestraft werden. Und eure Haltung soll das kundgeben. Wie? Nicht so, dass man wie die Hugenotten zum Schwert greift? Das nicht. Wir sind es nicht, die hier die Rache in die Hand nehmen. Gott sagt, das ist meine Sache. Römer Kapitel 12, zitiert aus dem Alten Testament. Aber die Haltung, die wir einnehmen, darf nicht eine sein, die alles zudeckt und sagt, das ist alles okay. Wenn der Widersacher, der Verfolger, der Soldat, der Polizist merkt, dass der Christ nichts sagt, er bleibt heilig, dann weiß er normalerweise, dass er etwas Böses tut. Und wenn der Christ jetzt nicht Vergeltung ausübt, dann sagt Paulus, ist dieses ein Zeichen davon, dass der Gott des Christen ihn bestrafen wird. Der Christ muss also eine Haltung einnehmen, die gepaart ist, eine gepaarte Haltung von Heiligkeit und Liebe gekennzeichnet. Er bleibt liebevoll, aber er weiß um die Heiligkeit Gottes. Und das darf er ab und zu vielleicht auch einmal zur Erinnerung bringen, dass Gott strafen wird. Aber er selbst nimmt nicht das Schwert in seine Hand. Denselben Gedanken haben wir in 2. Thessalonicher 1, wo Paulus sagt, dass er, der Herr Jesus, wiederkommen wird und Vergeltung bringen wird denen, die der Gemeinde Jesu Schaden angerichtet haben. Aber seiner Gemeinde wird er Ruhe verschaffen. Was ihnen ein Anzeichen des Verderbens ist, euch aber des Heils. Übrigens, wir beten auch für unsere Widersacher. Wir beten, dass sie gerettet werden, aber wir dürfen auch beten, dass Unrecht bestraft wird und dass Gerechtigkeit im Lande herrschen. Das sollten wir auch heute beten in diesem Lande. Es ist genug Ungerechtigkeit da, weswegen wir beten könnten. Euch aber des Heils, und zwar von Gott, er nimmt das in die Hand, weil euch in Bezug auf Christus aus Gnade gegeben wurde, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Es gibt ein griechisches Wort, das heißt begnadigen oder aus Gnade schenken. Es kann für vergeben gebraucht werden. In Kolosser 3, Vers 13 haben wir es. Einander ertragend und schenkend. Das heißt, schenkt einander die Sünden. oder begnadigt einander. Dasselbe Wort haben wir hier, nur in einem anderen Zusammenhang, nicht wahr? Hier geht es darum, dass Gott aus Gnade etwas schenkt, und in diesem Fall ist das zweierlei. Gott schenkt seinen Kindern erstens die Möglichkeit, an ihn zu glauben und in seinem Heil zu stehen. Das ist das Erste. Aber so wie das ein Gnadengeschenk ist, so gehört es zum Christsein, scheint Paulus sagen zu wollen, dass auch Verfolgung geschenkt wird. Petrus und Johannes gehen hinaus vom Synedrium, vom Hohen Rat, und achten sich selbst würdig und geehrt, dass sie wegen des Namens ihres Herrn leiden durften. Das wird als ein Privileg verstanden. Warum? Weil der Herr so groß ist. Und jetzt bin ich gewürdigt, mit ihm identifiziert zu werden. Darin liegt die Ehre. Darin liegt das Geschenk. Nicht, dass es etwas Gutes wäre zu leiden. Leiden ist nicht eine Tugend. Aber es ist immer etwas Unangenehmes, auch in der Bibel. Aber die Identifizierung mit Jesus ist das Große. Denn wir werden ja angefeindet im Zeichen unserer Verbindung mit Jesus. Deswegen, und das ist, sagt Paulus, ein Geschenk, das sollen Sie bedenken, sondern auch für ihn zu leiden, wobei ihr, und jetzt kommt das Letzte, würdig des Evangeliums zu wandeln heißt, Gemeinschaft zu haben mit dem apostolischen Kampf. Was heißt das? Wobei ihr dasselbe Ringen habt, wir können auch Kampf übersetzen, wobei ihr denselben Kampf habt, den ich in meinem Leben habe, welchen ihr saht, damals, als ich in Philippi war, denken Sie an Apostelgeschichte 16, ja, und von dem ihr nun hört. Er ist immer noch ein Leidender wegen des Evangeliums. Paulus ist ein Ringender, ein Kämpfender. Er setzt sich ein für die Wahrheit und die Verbreitung des Evangeliums. Er als Apostel. Er, der für die Wahrheit steht. Er, dem die Offenbarung des Evangeliums direkt von Jesus gegeben wurde. Und so wie dieser maßgebende Apostel leidet, so soll die Gemeinde Jesu in Philippi und überall bis heute bereit sein zu leiden. Das heißt, der Apostel ist ein Maßstab, nicht nur in seiner Verkündigung, sondern auch in seiner Ethik. In der Art und Weise, wie er auf sich nimmt, was mit dem Evangelium verbunden ist und dabei die entsprechende Frucht trägt. Er ist geduldig, er ist nicht zornig, er wirft nicht die Flinte ins Korn, er zeigt die Tugenden seines Herrn, den Charakter seines Herrn. Und er ruft jetzt die Gemeinde, die Christen in Philippi auf, ihm es nachzumachen, so wie er es tut, so wie sie es damals, als die Gemeinde dort anfing, gesehen haben und so wie sie es jetzt von ihm hören, so soll es auch in Philippi sein. Sie sollen ihn zum Beispiel nehmen. Wir merken jetzt, dass wenn Paulus von dem würdigen Wandel, dem Evangelium entsprechend spricht, dass das eher in diesen Versen nach außen hin verstanden war. Die Gemeinde soll solidarisch mit einem Geist und einer Seele dastehen vor der Welt, auch wenn sie leiden muss. Der nächste Text schließt sich an diesen an und fließt aus ihm hervor, ist eigentlich die Fortsetzung von diesem. Es ist eigentlich ein fließender Text bis 2,16. Aber wir haben jetzt den zweiten Abschnitt. Und wenn es bis jetzt um eine einheitliche Front nach außen ging, dann geht es in den Versen 1 bis 11 um eine einheitliche Front nach innen. Das zeigt uns ein kleines Wörtchen in Vers 1 in Kapitel 2, wo es heißt, gibt es also irgendwelchen Aufruf und so weiter. Also entsprechend im Blick auf, hier schaut er zurück, im Blick auf, was ich eben gesagt habe, gibt es dies und das. Das heißt, ich habe eben gesprochen von einem würdigen Wandel, dem Evangelium entsprechend. Das schließt auch dieses ein. Ich gehe jetzt von dem zu diesem. Ich setze jetzt fort, aber ich komme zu einem neuen Abschnitt. Unter welchen Umständen, meint Paulus, ist eine gleiche Gesinnung, zu der er hier aufruft, eher möglich? Er ruft auf zu einer einheitlichen Front nach innen, das heißt im Grunde zu einer gleichen Gesinnung. Sie sollen alle die gleiche Denkweise, die gleiche Einstellung haben. Unter welchen Umständen ist das eher möglich? Oder anders gefragt, was kann Einmütigkeit in der Gemeinde förderlich sein? Haben Sie hier in Ettlingen Einmütigkeit? Sie brauchen keine Gedanken jetzt zu haben. Niemand erzählt mir hier von Ihrer Gemeinde. Wir wohnen außerhalb, am Rande, und die Frauen erzählen mir hier fast nichts von der Gemeinde. Und schon gar nicht von solchen Sachen, wenn da solche Sachen da ist. Also, Sie brauchen auch nicht laut zu antworten. Ich frage nur, das müssen Sie wissen. Gibt es Einmütigkeit? Ich weiß, dass wir nicht immer vollkommen absolut einmütig sind. Das gibt es wohl in keiner Gemeinde. Relative Einmütigkeit darf es geben, bevor wir Jesus sehen. Letzte, vollkommene wahrscheinlich nicht, sonst dann hätten wir schon wirklich eine angekommene Gemeinde in jeder Hinsicht bis zum letzten Christen. Aber dann wäre vielleicht doch noch etwas Negatives an dieser Gemeinde. Ich frage mich dann, wann der letzte Mensch sich hier bekehrt hätte. Ja. Wann hätten wir hier eine Bekehrung gehabt? Und wenn das nicht vor kurzer Zeit war, das heißt, und anders gesehen, wenn wir jetzt schon eine vollkommene Gemeinde haben, dann muss es schon lange sein, seit jemand sich bekehrt, nicht wahr? Denn wenn jemand sich bekehrt hätte vor einer Woche, dann wäre der nicht vollkommen. Nicht in einer Woche. Sehen Sie, also in jeder Gemeinde, wo es normal zugeht, geht es auch unnormal zu. Das gehört zum Normalen, dass es unnormal ist. Denn wenn es normal ist, dann bekehren sich Leute. Und wenn Leute sich bekehren, dann ist das unnormal. Das heißt, dann verhalten sie sich unnormal. Ja. So wie Babys. Ja. Da muss man manchmal die Nase zuhalten, manchmal die Augen zudrücken, mit den Händen zugreifen, um Mitternacht zum Arzt und so weiter. Das kennen wir, wir haben 4 davon gehabt. In der Gemeinde geht das auch so. Und da ist nicht immer Einmütigkeit. Junge Menschen denken nicht immer so wie ältere Leute. Und ältere Leute nicht immer so wie die Alten und so weiter. Deshalb muss der Aufruf kommen. Deshalb ist der Philipperbrief praktisch für uns. Aber unter welchen Umständen ist es leichter, Einmütigkeit zu haben? Das ist jetzt die Frage. Gibt es irgendwelchen Aufruf, das heißt Trost, das Wort bedeutet eigentlich Aufruf, nicht Ermahnung. Ich finde es sehr, sehr schade, dass Übersetzer, auch moderne Übersetzer, bis heute das griechische Wort mit Ermahnung übersetzen. Das bedeutet es nicht. Das deutsche Wort Ermahnung hat einen negativen Klang vom Alltag her. Und dieses griechische Wort kann unter Umständen etwas Negatives enthalten, aber dauernd mit einem negativen Inhalt zu übersetzen, ist falsch. Das griechische Wort Parakalein bedeutet aufrufen. Das kann eine ganze Menge, eine ganze Palette von Inhalt haben. Das eine Mal ist es dies, das zugerufen wird, das andere Mal ist es das. Manchmal ist es Trost, manchmal ist es wird aufgerufen zu einer Tat, manchmal wird das Ohr gefragt, bitte, hör mal zu, ich möchte dir was mitteilen. So und so ist es mir passiert und so weiter. Alles das kann in Parakalein, das heißt in diesem Wort Aufruf, da sein. Nun fragt der Apostel, gibt es das bei euch? Kennt ihr das, dass ihr untereinander kommuniziert? Er beginnt mit der Kommunikation. Sprecht ihr noch miteinander? Oder ist das Gespräch abgebrochen? Ruft ihr einander noch zu? Ruft ihr einander noch an? Heute kann man das per Draht. Damals über die Straße vielleicht. Eine Frau haben wir in unserer Gemeinde in Basel, die kommt aus Ghana. Sie sagt, dass da im Dorf geht das sehr lebhaft zu. Da wird über die Straße gerufen zueinander. Erzählt, ja. Das ist alles ein großer Hof und dann wird laut und begeistert erzählt. So kann ich mir das auch in Philippi vorstellen. Wissen Sie, da sind wir im Mittelmeer. Da ist man sich nicht so zurückgezogen wie hier. Da ist man freier. Und Paulus fragt jetzt, in dieser temperamentvollen Atmosphäre, ist das Temperament noch, wie soll ich das jetzt sagen, geheiligt? Oder ist so viel Kommunikation da gewesen, dass ihr aufgehört habt, miteinander zu sprechen? Sie wissen, wie das geht, nicht? Man wird dann zu begeistert und dann merkt man, hat man zu viel gesagt. Oder man wird ärgerlich und dann hört es auf. Wie viel noch Euodia und Syntyche miteinander gesprochen haben, das können wir vielleicht raten. Gibt es noch Zuruf zueinander, Aufruf, auch Trost? Das Zweite, übrigens in Christus, von Christus her, in der Gemeinschaft mit Christus. Das setzt voraus, meine lieben Freunde, dass man zu Hause Gemeinschaft hat mit Jesus, dass er mich aufrufen darf und dass ich ihn anrufen darf. Und aus dieser Gemeinschaft des gegenseitigen Kommunizierens entsteht dann die Kommunikation mit den anderen Christen. Gibt es Aufruf in Christus, von Christus her? Zweitens, gibt es tröstlichen Zuspruch? Das Wort ist verwandt mit dem ersten, ist etwas anders gelagert. Hier stärker Zuspruch, Trost selbst. In Philippi gibt es Menschen in Not, wie überall. Sind wir sensibel? Sehen wir einander in der Not? Und verstehen wir ein Trostwort zu sagen? Das ist die Frage hier. Wenn es das gibt, dann natürlich ist eine Grundlage da, auf der mehr geschehen kann. Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Was ist das? Das ist sehr wahrscheinlich, wir haben diesen Ausdruck auch in 1. Korinther 13, Vers 13, das ist wahrscheinlich die Verbundenheit, der Austausch, die Gemeinschaft unter Christen, die der Heilige Geist fördert. Wenn wir ihn gemeinsam haben, wenn wir den Geist Gottes gemeinsam haben, er wohnt in allen von uns und er in der Gemeinde, dann gibt es unter den Christen, in denen der Heilige Geist wohnt, Verbundenheit und Gemeinsamkeit. Er fragt, kennt ihr das? Gibt es Herzlichkeit? Seid ihr ganz dabei? Oder tut ihr nur als ob? Und Erbarmen. Könnt ihr euch herabneigen zu dem, der unten ist? Und wie schnell kann man als Christ nicht in die Horizontale kommen? Auch geistlich. Und dann gilt es, runterzusteigen. Erbarmen ist das Heruntersteigen zum anderen, sich seiner annehmen. Also, das sind die Dinge, die förderlich sind für eine gemeinsame, gleiche Gesinnung. Wenn dies da ist, dann ruft Paulus auf. Wie tut er das? Wie motiviert er? Vers 2, wieder haben wir Motivation. Dieses Mal eine andere. So erfüllt meine Freude, macht mich froh. Eigentlich im Grunde dasselbe, das wir vorhin hatten. Lasst mich nicht traurig werden über euch, macht meine Freude vollkommen. Es würde mich Freude bereiten, wenn ich das von euch hören würde. Was? Was ist, heißt es, gleiche Gesinnung zu haben? Damit, dass ihr dieselbe Gesinnung, derselben Gesinnung seid. Und jetzt könnten wir einen Doppelpunkt schreiben. So scheint mir. Und jetzt folgt, was eine gleiche Gesinnung wäre. Dieselbe Liebe habt. Ja, kann Liebe etwas anderes sein? Nun, in Qualität, in Stärke schon. Der eine hat eine schwache Liebe, der andere hat eine starke Liebe. Er sagt, lasst die Liebe gleich stark sein zu allen. Macht keinen Unterschied. Habt keine Favoriten in der Gemeinde. Weiter. In der Seele verbunden, wieder dieses Wort Seele, dort, wo wir im Leib wohnen, miteinander verbunden, in der Dynamik verbunden, heilig natürlich, aber doch oft zu aufeinander zugehend, auf eines bedacht seid. Und was ist das? Auf eines bedacht seid. Woran sollte ein Christ denken? Er sollte über Jesus denken. Was sollte mein Blickfeld füllen? Jesus. Zu leben heißt für mich Jesus, Christus. auf eines bedacht seid. Und wenn jeder so denkt, dann ist es ist gleiche Gesinnung kein Problem, nicht wahr? Wenn jeder dasselbe vor Augen hat, auf dasselbe bedacht seid, nichts nach Ränkesucht tut oder bedenkt, keine Überlegungen aus Parteiüberlegungen oder eitler Ruhmsucht. Euer Denken sei nicht gekennzeichnet von dem Suchen persönlicher Ehre. Das muss nicht irgendwie stark bei uns sein, das kann ganz verschleiert da sein. Das muss der Heilige Geist oft aufdecken, ob Ruhmsucht da bei mir ist. Sondern in einer demütigen Gesinnung einer den anderen höher achtet, denn sich selbst. Kann man das? Ist das überhaupt möglich? Jetzt haben wir zwei Brüder. Ich weiß nicht, wie sie heißen, dieses Bruder Kles. Und jetzt sagt Paulus zu ihnen beiden, achten Sie, Bruder Kles, höher denn sich selbst. Und Bruder Kles soll Sie höher achten denn sich selbst. Ja, jetzt ist die Frage, wer ist denn höher? Wo ist denn die Realität? So nüchtern sind wir, nicht wahr? In Anführungsstrichen. So technisch genau. Hier brauchen wir gar nicht so genau zu sein. Hier geht es um die Ethik, die Tat. Das heißt, wenn wir einander begegnen, dann handeln wir, wie wenn der andere mehr Ehre haben müsste als ich. Ihm kommt mehr Ehre zu. Ihm gebührt der Vorrang. Er darf zuerst durch die Tür. Er darf zuerst den Mantel anziehen. Ich helfe ihm. Und so weiter. Das sind praktische Dinge, die wir schon kennen. Aber vielleicht gibt es noch andere Gelegenheiten, einander Ehre zukommen zu lassen. Einer begegnet dem anderen mit Ehrerbietung, sagt Paulus in Römer 12. Wir haben hier denselben Gedanken. Es heißt von Moody, dass er wirklich überzeugt war, dass der andere höher stand als er. Das ist echte Demut. Weiter. Jeder fasse nicht nur das Seine ins Auge. Dass man das Seine ins Auge fassen soll, das ist klar. Manchmal tut man das nicht. Manchmal müsste man dort anfangen. Ich war, ist es vorige Woche oder vorvorige Woche, war ich in einer Gemeinde und da kommt eine Frau hin in diese Gemeinde. Man erzählte uns von ihr, ich habe sie auch gesehen in der Gemeinde. Man hat ihr versucht zu helfen, aber sie ist einfach nicht imstande, ihren Haushalt zu führen. Sie kann das einfach nicht. Und wenn man da reingeht, hat man uns erzählt, ist das unmöglich. Und aus lauter Erbarmen hat man ihr die Kinder abnehmen müssen. Und sie will sie auch nicht. Sie kann auch nicht für sie sorgen. Das ist natürlich sehr schlimm, wenn es so weit kommt. Jeder von uns hat Verantwortung auf sich selbst zu achten, nicht wahr? Jeder von uns muss so weit kommen, dass er sich seiner geistlichen Situation annimmt. Wir sind verantwortlich für uns selbst, dass wir in den Himmel kommen. Und dass wir hier auf Erden ein Gott verherrlichendes Leben führen. Wir sollen auf das eigene achten. Aber jetzt sagt Paulus nicht nur, das ist eine Verantwortung. Aber die Verantwortung geht darüber hinaus. Wenn die Frage keins von uns gestellt wird, bin ich meines Bruders Hüter, dann kommt die Antwort vom Himmel sofort mit Ja. Wir bekamen einmal vor vielen Jahren einen Brief von einer Missionsgesellschaft. Vielleicht war es ein Missionar, der unter dieser Überschrift zu dieser Missionsgesellschaft gehört und uns einen Brief schrieb. Ich weiß nicht, was der Brief enthielt. Aber auf dem Kuvert stand so ein Slogan, wie das mitunter auf Briefen da steht. Ich glaube, in Deutschland ist es seit einigen Jahren verboten, außer gewisse Reklame von Kurort und so weiter. Das gibt es wohl noch. Aber oder ist es erlaubt, christliche Slogans, ich glaube nicht mehr. Auf der Rückseite? Aha. Auf jeden Fall, diese Missionsgesellschaft hatte ein Slogan entworfen und das war die Frage keins. Wenn man den Brief sah, also auf der Seite, wo die Anschrift war, las man auch oben, bin ich meines Bruders Hüter? Und da kam auch die Antwort, jawohl. Dieses Wort steht nicht in der Bibel. Deshalb trifft das so, ja? Dann wird diese Frage wirklich aktuell. Bin ich meines Bruders Hüter? Paulus sagt, jawohl, du bist es. Schau nicht nur auf das eigene, sondern auch auf das, das des anderen ist. Und jetzt verleiht er seinem Aufruf, seiner Aufforderung Nachdruck. Aber wie tut er das? Mit einem Hinweis auf unseren Herrn. Und er hätte nichts Besseres tun können. Weiter in diesem Kapitel spricht er auch von sich selbst. Und er zeigt, wie er in den Fußstapfen des Herrn folgt, nachfolgt. Er gebraucht auch einige andere Beispiele. Wir werden einige Beispiele antreffen, später in diesem Kapitel, von Menschen, die so sind wie Jesus, die solche Gesinnung haben. Aber zunächst einmal stellt er Jesus in den Raum. Den, auf den wir bedacht sein sollten. Auf eines bedacht sein. Dies ist es, worauf wir bedacht sein sollten. Christus Jesus. So bekräftigt der Apostel seine Aufforderung zur gleichen Gesinnung. Zuerst mit einem Hinweis auf die Gesinnung von Jesus Christus. Das ist sind die Verse 5 bis 8. Und dann haben wir noch die Verse 9 bis 11, die auch noch von Jesus sprechen. Nur geht es jetzt nicht mehr um das, was Jesus tut oder denkt, sondern jetzt geht es um das, was der Vater im Himmel mit Jesus tut. Das soll auch ermutigen zur gleichen Gesinnung. Die Christen in Philippi sollen wissen, dass wenn sie wegen einer Christusähnlichen Gesinnung verzichten müssen und es bis zum äußersten Verzicht geht, dass das nicht unbelohnt bleiben wird. Gott antwortet da. Das zeigt er am Beispiel Jesus. Deshalb hat Gott ihn auch erhöht. Andeutung, auch uns wird er erhöhen, wenn wir bereit sind, zusammen mit Jesus diesen Weg schrittweise nach unten zu gehen. Bis zum Tode, wenn es so sein muss. Also die Verse 9 bis 11 helfen zu dieser gleichen Gesinnung, diese gleiche Gesinnung anzunehmen, weil sie auf die Erhöhung von Christus hinweisen. Nun, glaube ich, wäre es nicht ratsam, noch auf diese Verse am Beginn einzugehen. Ich glaube, wir ziehen für heute Abend hier einen Strich. Und dann haben wir diese Verse vor Augen, morgen Abend, als Text. Ich hoffe, dass ich dann darüber hinauskomme, denn ich möchte sehr gern einige Verse nach diesem Text besprechen in Verbindung mit diesem. Es ist eigentlich ein einheitlicher Text. Vielleicht will man ihn lesen in Vorbereitung. Hier können wir lernen, was es heißt, zu denken. Hier können wir lernen, in rechter Weise unser Denken zu füllen mit dem Wort Gottes, mit Jesus Christus. Jesus sollte bedacht werden. Paulus schreibt zu Timotheus, halt im Gedächtnis Jesus Christus. Es gilt immer wieder viel über Jesus zu leben. Hier haben wir ein Beispiel davon, dass die Schrift Mittelpunkt auch ist der Heiligen Schrift. Entschuldigung, dass Jesus Christus Mittelpunkt ist der Heiligen Schrift. Es ist sehr interessant, dass inmitten eines sehr praktischen Textes, wo aufgerufen wird zu praktischer Einmütigkeit, da ein sehr zentraler Lehrtext kommt, eines der zentralsten Texte über Christologie. Aber das kann Paulus. Das ist alles für ihn ein Guss, Praxis und Lehre und so weiter. Hier haben wir ein Beispiel davon. Wir wollen jetzt zum Schluss beten. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du gekommen bist und hast uns ein Beispiel gegeben, wie wir eigentlich vor deinem Vater leben sollten. Wir danken dir, Herr, für die Worte, die wir heute Abend vernehmen durften, die Aufrufe von deinem Apostel, den du gebrauchen konntest. Und wir bitten dich, Herr, schenke es uns, zuerst einmal dein Evangelium in seinem Wesen kennenzulernen, sodass wir auch wissen, was für ein Wandel diesem entspricht. Und dann schenke es uns, Herr, in der Gemeinschaft solidarisch, für dich dazustehen, in einer Welt, die nicht immer freundlich dir gegenüber gesonnen ist, aber auch nach innen eine einheitliche Front zu bilden. Herr, wir bitten dich, wirke du dieses alles in uns und unter uns. Amen.